Was ist das wichtigste Führungsinstrument für jede Führungspersönlichkeit? Die Sprache. Wie spreche ich und was kommt in dieser Sprache vor? Welchen Dingen gebe ich Bewusstheit dadurch, dass ich sie versprachliche? Und welche sind außerhalb meiner Aufmerksamkeit? Das kann ich steuern. Darüber kann ich eine höhere Bewusstheit erreichen.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martin Permantier und Renata Frey. Renata ist systemische Organisationsentwicklerin und begleitet mit ihrem Unternehmen Durch und Blick Organisationen, Teams und Einzelpersonen in Themen der Führung, Zusammenarbeit, Unternehmenskultur und persönlicher Entwicklung. Ebenso begleiten sie und ihr Team auch Haltungsexpeditionen, um Transformationen, Agilität und Change-Prozesse wirksamer zu unterstützen und Mitgestaltung zu ermöglichen. Renata und Martin tauschen in dieser Folge ihre Erfahrungen dazu aus, wie Haltungsentwicklung in der Praxis gelingen kann. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo hier bei Ich für alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Renata Frey zu begrüßen. Hallo Renata.
Hallo Martin, schön, dass wir wieder mal ein Gespräch zusammen haben.
Ja, wunderbar. Ne? Renata, wir haben ja schon einiges jetzt zusammen gemacht. Ich bin ja öfter in der Schweiz bei dir und haben da schon tolle Seminare auch zusammen angeboten, denn du bist von Durch und Blick und bist Organisationsentwicklerin, aber auch Coachin, aber dein Schwerpunkt liegt bei der Organisationsentwicklung und beschäftigst dich ja auch schon länger mit dem Modell der Haltung.
Ja, genau. Das ist so eines unserer Powerwaffen, die wir im positiven Sinn sehr oft einsetzen, weil es halt wirklich ein kraftvoller Schlüssel ist in der Begleitung.
Ja, und da haben wir uns gedacht, verdrehen wir heute mal die Rollen. Ja, statt dass ich dich jetzt frage, fragst du mich mal, um mal so zu sehen, ja, wie kann man es denn in der Praxis auch gebrauchen? Und weil du ja genau diesen Blick einer Praktikerin hast, was mache ich denn da eigentlich draus? Das eine ist ja zu sehen, oh, Haltung gibt es, schöne Landkarte, aber was mache ich eigentlich mit dieser Landkarte? Also haben wir heute gemischte Rollen, du fragst mich einiges und ab und zu stelle ich ein paar Gegenfragen und wir schauen mal, wo wir da so rauskommen.
Ja, genau. Ich glaube, wir können eine gute Kombo machen für Praktikertipps. Also wie gesagt, begleiten wir viele Unternehmen immer rund ums Thema Haltung und sehr oft sind das Führungspersonen und du sprichst ja oft, also im Buch und in deinem Podcast, dass Haltung so ein entscheidender Faktor für erfolgreiche Führung ist. Wie definierst denn du Haltung in diesem Zusammenhang und was würdest du sagen, inwiefern unterscheidet es sich von reinem Verhalten?
Naja, das liegt schon so ein bisschen in der Frage, also es hängt ja auch davon ab, von unserer Haltung, was wir eigentlich als Erfolg definieren. Ich hatte es gerade eben, da fragte mich auch einer, ja, ist man denn erfolgreicher in einer erweiterten Haltung? Sage ich auch, ja, kommt drauf an. Weil die Haltung, man könnte es ja so definieren, ist ja deine innere Sinngebung, was du für dich als sinnvoll hältst an Verhalten. Wo du sagst, nö, wenn man so sagt, wenn dir einer blöde kommt, dann gib ihm eine, ne? Das ist in einer bestimmten Haltung ein sinnvolles Verhalten. und erfolgreich, wenn du das auch machen kannst. Ne? Wenn du der Stärkste bist, die anderen bestimmen kannst, die unter Druck setzen kannst und sagen, du hast schlechte Karten in der Hand und ich bestimme jetzt. Ne? Da würdest du sagen, ah ja, mein Verhalten ist vollkommen erfolgreich, wenn ich andere unter Druck setze. Für eine selbstorientierte Haltung angemessen, sinngebend, wunderbar, gar kein Störgefühl dabei. Ne? Also ist die Haltung selbst auch das, was an sich den Rahmen gibt, was du als Erfolg so wahrnimmst.
Ja, sehr spannend, wie du das gesagt hast. Weil ich denke schon, dass Haltung ja sehr viel mit der Grundeinstellung genau zu tun hat und wie wir auf die Welt oder auf unsere Mitarbeitenden, wenn ich jetzt eine Führungsperson bin, blicke. Dass das sehr damit zusammenhängt, genau. Was würdest du dann sagen, wie schafft es eine Führungskraft, du hast ja jetzt die selbstorientierte Haltung beschrieben, wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, die mehr auf Offenheit, Vertrauen, Wertschätzung, so viele Merkmale, die man auch in der psychologischen Sicherheit eigentlich bewerkstelligen möchte, wie schaffe ich das dann als Führungskraft, ein solches Umfeld zu schaffen und wo hilft mir da die Haltung dabei?
Na, ich sage mal, Haltung ist ansteckend. Oder früher hieß es so, wie du den Wald rufst, so schallt es zurück. Das habe ich immer gehört, das war aber immer anders gemeint. Und trotzdem setzt du ja durch dein Führungsverhalten auch einen Rahmen. Was ist das wichtigste Führungsinstrument für jede Führungspersönlichkeit? Die Sprache. Wie spreche ich und was kommt in dieser Sprache vor? Welchen Dingen gebe ich Bewusstheit dadurch, dass ich sie versprachliche? Und welche sind außerhalb meiner Aufmerksamkeit? Das kann ich steuern. Darüber kann ich eine höhere Bewusstheit erreichen. Und das Interessante ist, wir alle sind ja irgendwie noch so in so feudale Denkmuster eingebunden. Der da oben muss bestimmen, die da unten müssen gesagt bekommen, was sie tun sollen. Irgendwie hängt das bei uns drin. Irgendwie machen wir alle noch so Organigramme, die aussehen wie Pyramiden. Also klassische so feudale Ständezeichnungen. Ja, und ein anderer Teil in uns sagt aber, ah nee, das ist vielleicht nicht so geeignet. Und sich selber so zu beobachten, ja, wann bin ich eigentlich in Mustern, die vielleicht eher hierarchisch und, ich sag mal, von Positionsmachtdenken geprägt sind? Und wann bin ich wirklich in einem Kontakt, wo ich aufmerksam mein Gegenüber überhaupt wahrnehme und sehen kann, ah, welche Bedürfnisse hat er, welche Stimmung braucht es und was ist jetzt gerade der angemessene Schritt. Und das Haltungsmodell kann einem da innere Orientierung geben, diese verschiedenen Anteile auch bei sich selber besser auseinanderhalten zu können.
Also sehr viel mit Selbstentwicklung.
Man sagt immer, Selbstentwicklung ist Organisationsentwicklung. Ne? Wenn du dich selbst entwickelst, dann bist du halt die Platte mit Sprung. Ne?
Ja, ich hatte neulich ein spannendes Gespräch mit einem Firmeninhaber, der hat vor ein paar Jahren seine Organisation in die Selbstorganisation geführt und er hat sich zuerst ein halbes Jahr Zeit genommen für seine persönliche Selbstentwicklung, bevor er überhaupt das Ganze seiner Firma zugemutet hat, so quasi. Und das fand ich sehr spannend, dass er sich da bewusst diese Zeit genommen hat. Was heißt denn Selbstorganisation für mich? Mhm. Wie ist meine Haltung dazu, ja?
Ja, das ist auch schön. Ich sage auch immer, das, was du anderen zumutest, solltest du dir mal selbst zugemutet haben, ja, um sozusagen zu wissen, wie es auf der anderen Seite ist. Und was auch eine schöne Vorbereitung sein kann, das machen wir auch oft, wenn du die verschiedenen Haltungen in der Führung zeigst, hat man natürlich Meinung darüber, was toll oder weniger toll ist. Wie führe ich mich denn eigentlich selbst? Wie gehe ich denn mit mir um? Wie ist mein innerer Dialog? Wie gehe ich mit meinen Anteilen um? Ja, mache ich mich fertig? Bin ich streng zu mir? Oder sage ich, ja gut, ne, da habe ich da auch was Verzeihendes mir selbst gegenüber? Oder bin ich da selbstgerecht und streng? Das ist auch ein schönes Beobachtungsfeld, weil meist spiegelt sich das im Außen. Weil so wie Leute im Außen mit anderen reden, reden sie innerlich oft auch mit sich selbst.
Warum glaubst du, wird in der jetzigen Arbeitswelt Haltung immer wichtiger als Thema? Vor allem so, wenn ich jetzt auf neue Formen der Zusammenarbeit, ich habe vorher schon von Selbstorganisation gesprochen oder das Wort New Work, Agilität, sind sich auf sehr viele Unternehmen dahin am Entwickeln oder zu experimentieren. Warum denkst du, ist Haltung da gerade wichtig, besonders wichtig?
Ja, die Frage ist, warum entwickeln wir uns überhaupt? Wir könnten ja sagen, nö, so Command and Control ist super. Ja. Weil du natürlich feststellst, dass du eine gewisse Entwicklung damit fördern kannst. Also du kannst über Controlling und Prozesse natürlich Effizienzgewinne erzielen. Und für eine Weile ist das super. Ja, wir funktionieren besser. Wir haben die Zahlen im Griff. Und dann kommst du irgendwann an so ein Plateau, wo du merkst, jetzt ist diese Logik nicht mehr ausreichend, um spannungsausgleichend zu sein. Ja, oder um mit den Komplexitäten umzugehen, die vor dir stehen. Der Klassiker ist ja, ich möchte Mitarbeiter, die mitdenken, die mitreden, die Verantwortung übernehmen, die unternehmerisch denken. Das ist ja der eine Wunsch, weil du merkst, ich kann das ja gar nicht mehr alles im Griff haben. Der andere Wunsch ist aber, die sollen genauso funktionieren, wie die Prozesse das vorsehen und super effektiv sein und schneller und überhaupt mehr arbeiten. Da merkst du, ach guck mal, ja, das ist ein Dilemma. Die alte Logik, die möchte, dass Menschen funktioniert, und die neue Logik, die sagt, hey, ich gebe Vertrauen rein, weil dann sind wir schneller, effektiver, weil die Entscheidungen von vielen gefällt werden, weil sie schneller gefällt werden, weil ich, wenn ich Vertrauen habe, ganz viel Controlling-Mechanismen ja nicht mehr brauche. Und das, was vorher mal produktivitätssteigernd war, sagen wir mal Controlling-Zahlen und solche Dinge, ist es dann nicht mehr, sondern es verhindert dann Entwicklung. Und da, glaube ich, sind wir zum einen jetzt von einem Zyklus ebenso an einem Ende angekommen, dass dieses Effektivitätsstreben zwar immer weiter propagiert wird, aber es gar nicht klar ist, wann ist denn genug? Wann ist denn genug Effizienz? Das wird ja nicht definiert, sondern sagt immer ja mehr. Nächstes Jahr nochmal 5%. Und Organisationen kommen ja dann in so eine Spannung rein, die du daran erkennst, dass die sich alle gegenseitig erzählen, wir haben keine Zeit. Dass du merkst, ja, diese ganze Effizienzverdichtung führt notwendigerweise zu dem Gefühl, wir haben keine Zeit, und dann werden die Organisationen ineffektiv. Weil dann fangen wir uns an zu schützen, nö, da bin ich krank, nö, dafür bin ich nicht zuständig und so weiter. Und du hast genau nicht den Effekt, mehr Verantwortungsübernahme, eine Verantwortungskultur, unternehmerisches Denken und so weiter, weil das natürlich in diesem beständigen Du musst effizienter sein nicht vorgesehen ist. Ne? Und das ist immer interessant, an so einem Logikwechsel gibt es einen Teil, der sagt, Mensch, wir müssen das wie früher machen, nur noch härter. Und ein anderer Teil, der sagt, ich glaube, ich probiere es mal anders und lass mal los und schaffe neue Referenzerlebnisse, um einer neuen Logik zu folgen. Und ich glaube, was in dieser Zeit noch dazu kommt, dass viele Leute verschiedene Logiken kennen. Früher, sagen wir in den 90ern, kanntest du nur das eine, so macht man das. Jetzt merkst du, ach, Moment mal, die eine Firma macht das so, die andere Firma macht das so, die andere Firma macht das so. Die stellen das Gleiche her. Oder eine Verwaltung, ja, und merkst du, ah, man kann die Dinge auf unterschiedliche Art und Weise tun. Es gibt Spielräume. Und das ist vielleicht gerade das kulturell Neue, und das wird ja auch sehr kontrovers diskutiert. Agilität ist dies, Agilität ist das. Aber du siehst, es gibt nicht mehr nur diese eine Lösung. Und das setzt uns als Kultur und eben in unseren Führungslogiken in Bewegung.
Ja, spannend, was du hier sagst. Ja. Beobachte ich ganz ähnlich. Mhm. Vor allem mit diesem agilen Mindset. Wir haben immer sehr viel gesprochen, und da kann man mit Haltung ganz viel machen, ja.
Ja, und das ist ja auch interessant, was glaube ich denn, was Agilität ist?
Mhm. Genau.
Ja, das kannst du ja auch aus jeder Haltung haben. Agilität ist ja für manche, wieso, die sollen jetzt endlich mal schneller arbeiten. Jetzt haben wir da Agilität eingeführt. Und Agilität ist ja auch ein Framework, ein Rahmen für eine andere Art von Kommunikation mit mehr kommunikativen Nahtstellen, wo eben ein anderer Umgang mit Irrtümern, unerwarteten Ergebnissen und Fehlern ist und wir mehr miteinander reden, aber strukturierter miteinander reden. Ja, und eben kein Geschwindigkeitserhöhungsverfahren, was dann eben noch in so eine Effizienzlogik kommt, und notwendigerweise sagen die Organisationen, nee, das hat auch noch nichts gebracht. Ja, wir müssen den Leute wieder unter Druck setzen, damit die schneller arbeiten.
Die sprechen zu viel.
Ja, genau, die reden nur noch.
Bei uns sind jetzt sehr, sehr viele Kunden in großen Transformationsprozessen. Und unsere Erfahrung zeigt, dass gerade Haltung in Transformationsprozessen sehr wichtig ist, diese mitzudenken. Parallel zum ganzen Prozess eigentlich. Hast du Beispiele aus der Praxis, wo bewusste Veränderung der Haltung zu einem Unterschied geführt hat in Transformationen?
Ja, ich sage ja immer, jeder hat dafür ganz viele Beispiele, nämlich das eigene Leben. Transformation heißt ja, dass ich eine neue Form annimmt oder auch, dass das Ich eine neue Form annimmt. Wo ich früher dachte, so ist die Welt, in der Selbsttransformation merke ich, ach so, nee, die Welt ist ja komplexer, größer und bunter, als ich dachte. Und ich komme zu einer neuen Selbsterzählung, wo ich früher dachte, das hat man immer so gemacht, merke ich, ach so, so kann man es ja auch machen. Deswegen fange ich auch fast immer, wenn ich in Unternehmen bin, mit diesem biografischen Aspekt an, dass wir sehen, Transformation ist nichts Neues, sie geschieht immer wieder. In unserem eigenen Leben, aber auch im äußeren Leben. Und genauso in Organisationen. Ja, wir nehmen eine neue Form an, und das, was mal sinnvoll war oder wo der Sinn begrenzt war auf bestimmte Glaubenssätze, Narrative, Voreinnahmen, wird erweitert. Und es kommt eine Erweiterung dazu, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Also klassische Beispiel ist ja, Umweltschutz schadet der Wirtschaft. Kennen wir alle den Satz aus den 80er Jahren, war das so üblich, gibt's heute immer noch Leute, die sagen, erst die Wirtschaft und dann die Umwelt, wenn wir kein Geld haben, dann geht die halt kaputt. Wo du so denkst, okay, ne, ist vielleicht etwas verkürzt gedacht, und in dem Moment, wo ich weiterdenke, wenn das Denken weitergehen darf, merke ich, ja, das haut ja gar nicht hin. Wie will ich denn wirtschaften in der kaputten Umwelt, ne? Und es ist ja verrückt, dass solche Banalitäten Jahrzehnte brauchen, um anzukommen in unseren Systemen, weil wir halt dieses Transformieren, dieses Loslassen von alten Annahmen nicht so einfach machen können. Und deswegen fange ich immer an, was kennt ihr von Beispielen aus eurem eigenen Leben bei euch selbst, wo ihr euch transformiert habt? Weil dann merkst du so, ach ja, das war erst krisenhaft und ich habe nicht dran geglaubt, und dann habe ich mehr und mehr Referenzerlebnisse mit einer erweiterten Denkhaltung gehabt, und dann habe ich gedacht, mein Gott, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? So, ich Idiot, jahrelang habe ich so gedacht, jetzt sehe ich das alles ganz anders. Kennst du vielleicht auch von Coaches, die dann irgendwann so Erweckungserlebnisse haben, ne? Und dann, oh Gott, warum habe ich dafür 40 Jahre gebraucht, um dahinter zu kommen? Jetzt steht's mir so klar vor Augen, ne?
Ich finde auch so, bei Transformationen kommt man ja dann schnell, begegnet man Ambivalenzen, Paradoxien, Unsicherheiten natürlich. Und ich glaube, so eine erweiterte Haltung oder bewusste Haltungsarbeit ermöglicht es eben auch, widersprüchliche Perspektiven nicht als unüberwindbare Konflikte wahrzunehmen, sondern diese viel ganzheitlicher zu betrachten und vielleicht dadurch auch die Offenheit zu entwickeln, mit anderen Standpunkten zu neuen Lösungen zu kommen oder nicht nur immer die eine Lösung als die richtige zu sehen. Das zeigt so meine Erfahrung auch, ja.
Total. Und ich finde, das mit dem Umweltschutz ist immer ein ganz schönes plakatives Beispiel, ne? Die Ökologischen haben gesagt, ihr miesen Kapitalisten macht die Welt kaputt. Und die vermeintlichen Kapitalisten haben gesagt, ihr Müsli-Esser und Wollpulli-Träger, ihr macht die Wirtschaft kaputt. Also das ist ja typisch für dieses Polarisieren, was wir sehr oft erleben. Entweder oder. Jetzt ist Schluss damit, jetzt nur noch das, ne? Wie kannst du beides denken? Das ist ja das Dialektische. Also These, Antithese werden zu einer Synthese. Sie vereinen sich und du sagst, super, jetzt ist Umweltschutz eine der wichtigen Industrien im Westen. Also wir umhüllen beides, A und B, sind beide richtig. These und Antithese sind beide richtig. Wir brauchen ein wirtschaftliches Handeln und wir brauchen eine ökologische Ausrichtung. Und wir können beides zusammen denken. Und das ist meist so ein Zeichen von einer Haltungserweiterung, eine Synthesebildung auf einer höheren Ebene, wo das Entweder-Oder umhüllt wird von einer neuen Logik, die beides in einer Synthese umfasst.
Ja, das war für mich so ein Moment, wo bei mir als Coachie ein großes Licht aufging, weil ich ja dann auch oft höre, ja, ist jetzt die eine Haltung schlechter als die andere. Und genau mit diesem Umhüllenden, wo beides beinhaltet, finde ich das eine ganz schöne Beschreibung.
Ja, der Klassiker ist ja, wenn wir hier jetzt nur noch miteinander reden und da Check-ins machen und Retros und so, dann machen wir ja gar nicht mehr die richtige Arbeit. Und die richtige Arbeit ist vorm Rechner sitzen und durchknuffen und Erledigungen machen. Machst den ganzen Tag Erledigungen, bist du abends erledigt, ja? Und die machst du den ganzen Tag erfahren, bist du abends erfahren, ja? Und natürlich ist Effizienz wichtig. Natürlich sind die Zahlen wichtig. Ja? Und jeder, der sich mit Agilität beschäftigt hat, weiß, hey, da ist ein großer Fokus drauf. Vielleicht sogar noch mehr als in anderen Formen, weil du transparenter arbeitest, weil alles Mögliche bekannt ist. Ne? Aber auch noch ist wichtig, in welcher Gestimmtheit arbeiten wir. Und benutzen wir, ich sage mal, unser zweites Intelligenzsystem, was eben meist schneller ist als das Denken, wie fühlen wir uns dabei? Sind wir Leute, die alle keine Zeit haben? Alle erzählen sich gegenseitig, ich habe keine Zeit, ich bin dafür nicht zuständig und ich habe so viele Erledigungen, so viele To-Dos, ne? Und dann merkst du, oh nee, das ist ja gar nicht effizient. Das sind ja ganz viele Scheineffizienzen dahinter. Lass uns in Kommunikation investieren und darüber reden, wie wir miteinander reden. Das ist dann so eine Synthese, wo also die nächste Haltung immer die Kompetenzen und Bedürfnisse der vorherigen umschließt. Und da wird ja eben oft diese Polarität aufgebaut. Schließlich sind die Zahlen das Wichtigste und dann können wir immer noch gucken. Und du sagst, nee, wir gucken vorher schon.
Du beschreibst ja auch in deinem Buch so diese drei Ebenen der Entwicklung. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass Unternehmensentwicklung eigentlich immer bei sich selbst beginnt. Kannst du kurz erläutern, warum Haltung so einen positiven Einfluss aufs ganze Unternehmen hat, wenn man von diesen drei Entwicklungsebenen ausgeht?
Das ist ja ich wie alle. Also sagt ja schon Frédéric Laloux, du kannst eine Organisation meistens nur bis zur Haltung der Führung entwickeln. Ich würde dem sogar ein bisschen widersprechen, weil oft gibt es die Unterführung und die wichtigsten Entwicklungsimpulse kommen meist so aus der Mitte. Nicht selten das Personalmanagement oder die Personalentwicklung, weil da eben so ein Verständnis dafür da ist. Und was ist eine Unternehmenskultur? Ist die Summe der Kulturen von Einzelnen. Und wenn ich mich verändere, das heißt, wenn ich sage, okay, ich erweitere meine Logik, nehmen wir mal, früher waren wir in Gehorsamkeitsstrukturen, da mussten Befehle ausgeführt werden. Und das war dann super. Und irgendwann hat man gesagt, ja, vielleicht sollten wir da mal auf Prozesse gucken und nicht nur einfach was abarbeiten, sondern wir holen uns Feedback. Das war so in den 50er Jahren Peter Drucker, was er sich aus Japan geholt hat. Wenn wir die Leute fragen, wie sie was verbessern können, wenn wir rationalistischer dran gehen, super, dann ist es ja besser. Ja, dafür mussten aber jetzt die Führungsleute gewisse Privilegien loslassen. Ich lass mir doch von so einem Arbeiter nix sagen, waren dann die Vorbehalte. Wie kommt der denn dazu, mir zu sagen, was richtig und falsch ist? Und in einem rationalen Denkweise, die ja schon viel größer ist, kannst dann sagen, nee, lass uns mal vernünftig drüber reden und lass uns mal sachlich drüber reden, ja. Und irgendwann hat man dann festgestellt, mit dem sachlich drüber reden ist super. Aber wir können das emotional ja gar nicht draußen halten. Das ist ja eine Illusion. Wir sind hier nur sachlich. Mit Emotionen haben wir nichts zu tun. Die haben wir am Eingang weggehangen. Und dann hast du diese ganzen neurotischen Umfelder, wo alle ganz viel rumemotieren, also viel Spannung in sich haben, aber das nicht in Sprache bringen können oder auch nicht dürfen. Und dann stellst du fest, wenn ich das lerne, mehr von mir zu erzählen, mehr von meinen Gefühlen erzähle und andere dazu ermunter, das auch zu tun, kommen wir in besseren Abgleich, kommen wir in eine bessere Gestimmtheit, Und dann nützt uns das auch für die Arbeit. Also, dass du oft aus der eigenen Erfahrung gesehen hast, wenn ich mich erweitere und ich mich freier fühle, sortiert sich auch mein Umfeld anders. Und da ist die Referenzerfahrung für viele Menschen ihre Art der Beziehungsgestaltung. Wie haben sie Partnerschaften geführt? Oder für ganz viele, gerade Führungskräfte, wie gehe ich mit meinen Kindern um? Ja, und dann zu merken, oh, wenn ich da immer so den Feldmarschall mache oder der Besserwisser, dann mögen meine Kinder mich ja gar nicht. Ne? Und das ist ja schade, weil irgendwie sage ich ja auch, das Wichtigste in meinem Leben sind meine Kinder. Ja, dann will ich doch ein schönes Verhältnis mit denen haben. Okay, dann bemühe ich mich vielleicht mal ein bisschen was zu lesen und mir was anzueignen, dass ich kommunikativer größere Räume herstellen kann und besser in einen Fluss mit denen komme. Sodass diese Wachstumserfahrung der eigenen Haltungserweiterung oft erstmal im Privaten stattfinden. Und dann erst merkt man, ach, das könnte ich vielleicht auf diese Rolle übertragen. Aber oft verkindlichen wir uns etwas in Firmenkontexten, ja, und agieren so leicht unter unserer eigentlichen Reife und benutzen da vielleicht noch gelernte frühere Haltungsmechanismen.
Ich kann vielleicht hier auch noch was von der Praxis berichten. Hast du mit uns eigentlich mal gestartet, eine sogenannte Haltungsentwicklung oder wie du immer sagst, Erweiterung, um diese drei Ebenen wirklich zu fördern, geht eigentlich wunderbar mit einer Haltungsexpedition, wo Mitarbeiter und Führungspersonen auf ihre eigene Entwicklungsreise gehen können, viel erleben können, sich auszutauschen, experimentieren und dann aber auch immer wieder Alltagsmethoden für ganze Teams lernen. Und ausprobieren und so haben sie eigentlich dann einen großen Multiplikatoreneffekt fürs ganze Unternehmen. Finde ich eigentlich immer eine tolle Möglichkeit.
Und das fängt ja an damit, also diese Ich-Ebene, ich habe einen Entwicklungswunsch, ich möchte mich entwickeln und ich habe etwas gefunden, wo ich immer mal so denke, ja, da bist du so in Spannung, könntest du mal ein paar Verhaltensexperimente wagen, ja, um da vielleicht aus meiner Musterhaftigkeit rauszukommen. So nach dem Motto, ah, das wollte ich schon immer machen, aber ich komme nicht dazu, ne? Und dann auf der Wir-Ebene, auf der Team-Ebene, genau wie du sagst, den Raum der Besprechbarkeiten erweitern, Entwicklung zum Thema machen. Und eine Organisation, wo jeder einen Entwicklungswunsch hat und wo ich sagen kann, hey Renata, was ist denn dein Entwicklungswunsch? Ja, ich möchte mich besser abgrenzen und öfter Nein sagen. Ja, und was ist deine? Oh, mein Erwartungsmanagement in den Kontexten möchte ich anders machen. Ist ja eine ganz andere, als wenn wir immer so tun, als wären wir alle fertig. Und es geht nur darum, uns zu bemängeln und zu gucken, dass die anderen besser funktionieren, sondern zu sagen, nee, wir sind Work in Progress. Ja, wir sind unfertig. Wir erkennen uns als in Entwicklung, wir erkennen alles in Entwicklung und sind versöhnlich miteinander. Und wenn wir das so in sicheren Räumen, in Kleingruppen, ja, mit Teams erfahren haben, fällt es uns auch leichter, Vorannahmen auf organisationaler Ebene neu zu erwägen und zu sagen, Mensch, lass uns da auch mal ein bisschen vielleicht bestimmte Sachen nicht mehr tun. Also erstmal Sachen weglassen, ne? Die wir vielleicht als, wie man so schön sagt, ritualisierte Demotivationstatorte wahrnehmen.
Ne? Oder so als Musterbruch von wirklich stark gewachsenen, geprägten Unternehmenskulturen. Dass das wirklich mal möglich ist. Ja? Ich möchte noch gern zum Abschluss natürlich auf dein neues Buch kommen. Fühlen, arbeiten mit Emotionen. Kannst du mir einen kurzen Abstrakt zum Inhalt geben? So in ein paar Sätzen. Was erwartet uns da mit diesem Buch?
Na, jemand sagte, warum schreibst du über Fühlen? Da gibt's doch wirklich genug Bücher. Ne? Und ich sage, ja, gibt's schon. Wir sind ja ein bisschen drauf gekommen, auch über unsere Community-Haltung erweitern, wo wir so gesprochen haben, dass du den Umgang mit Emotionen in deiner Haltung ja veränderst. Nehmen wir mal Beispiel Angst. Wenn du ein kleines Kind bist, ist Angst ja so total monströs und überwältigend. Also jeder kennt vielleicht diese Monster im Keller. Ja, wo du dir vorstellst, da unten ist was. Weil dein kindliches Gehirn noch nicht rational sagen kann, nee, das ist ein Keller, da gibt's keine Monster und überhaupt Monster gibt's nicht. Ne? Sondern nein, in der Selbstorientierung gibt's alles Mögliche. Ne? Weil kannst du noch nicht so ursache-wirkungsmäßig dir das alles so durchdenken. Entsprechend bist du auch deiner Angst anders ausgesetzt. Danach hast du vielleicht Angst vor Dingen, die man dir so erzählt hat. Der Mann, der dir Schokolade anbieten will oder was aus dem religiösen Kontext oder, ne? Und später hast du vielleicht Versagensangst. Ich bin nicht gut genug. Oh, wenn die anderen erkennen, dass ich mit Wasser koche und sehen, dass ich gar nicht so toll bin und meine Kompetenzen nicht so. Und deine Angst bezieht sich auf was anderes, weil mit der Erweiterung deiner Haltung dein Ich-Konstrukt sich verändert. Und dann siehst du vielleicht, oh, hast vielleicht Angst vor deinen schwierigen Gefühlen. Ja, eine Eigenbestimmung, sagst, oh, ja, so richtig super bin ich auch nicht, obwohl ich ja immer vorne stehe und Abteilung Attacke und weiter geht's, ja, und Fortschrittsglaube. Aber so in Bezug zu meiner eigenen Traurigkeit und der fehlenden Anerkennung durch meinen Vater, was auch immer, ah ja, da sollte ich mal hingucken, ja. Und dann fängst du an, im relativieren Individualistischen dir deine Gefühle bewusster anzugucken. Du merkst, ach, ist ja spannend, worauf macht die Angst mich eigentlich aufmerksam? Du merkst, dass die was anderes wird, sondern die wird ein Informationsgeber. Und plötzlich merkst du, Gefühle, die sind ja Wahrnehmungshelfer, weil die zeigen mir, was am Rande der Gewahrwerdung ist, was ich noch nicht gut versprachlichen kann. Und jeder kennt ja auch dieses Gefühl, wenn du mit jemandem dann geredet hast und dich jemand anvertraut hast mit irgendwas, was dir emotionale Spannung gemacht hast, wo du dann sagst, gut, dass wir miteinander geredet haben. Allein, dass wir darüber geredet haben, macht schon Unterschied. Jetzt, dass wir darüber geredet haben. Und dieser Aspekt, okay, jetzt kannst du sagen, ja, die Psychologie über Freud hat das entdeckt, dass die Sprache natürlich Bewusstheit bringt auf dein emotionales Innenleben. Das ist das eine. Also Sprache als Bewusstseinsbildungshilfe. Aber, und das ist das Interessante bei den Haltungen, dass die auch beschreiben, in welchem Sprachkonstrukt redest du denn eigentlich? Redest du in einem Bemängelungskonstrukt? Ah, wieder habe ich es gesehen, das kannst du einfach nicht. Oh, die anderen, die werden mich auch nicht brauchen. Wenn die erkennen, dass ich nicht die richtigen Fähigkeiten habe, dann ist das ja ein Konstrukt, wo du dich dann fertig machen kannst. Oder du bist in einem anderen Konstrukt und sagst, ja, komm, das schaffe ich schon. Ich habe schon ganz andere Herausforderungen gewuppt. Auch das mache ich gut und so weiter. Und beim Coachen zum Beispiel oder Therapie geht's oft darum, zu eruieren, in welchem Konstrukt gehe ich eigentlich mit meiner emotionalen Energie um und wie kann ich das so erweitern, dass ich anders zu einem Spannungsausgleich komme. Und in der systemisch-autonomen Haltung sehe ich eher, ach, guck mal, ich muss mir von meinen Gedanken nicht alles gefallen lassen, von meinem Gehirn, aber auch von meinen Emotionen nicht. Das sind ja temporäre Phänomene, die kommen und gehen und die durchlaufen mich musterhaft. Und da kenne ich vielleicht, das ist meine alte Wut, oh, kenne ich. Ja, habe ich schon oft gesehen, brauche ich mich ein bisschen stabilisieren, kleine Atemübungen, Selbstkontakt. Kann ich das anders modulieren? Der Abstand zwischen Reiz und Reaktion ist größer. Während der früheren Haltung habe ich eine kurze Zündschnur, dann geht die Post ab. Also dieser Umgang in dem Buch Fühlen zu sehen, und wir haben dann 22 Emotionen genommen, wo wir zeigen, schau mal, welche Optionen du hast, wie du damit umgehen kannst, je nach Haltung. Und oft merken wir ja, dass bestimmte Gefühle uns eher in frühere, regredierende Haltung zurückbringen. Also jeder hat so seine Kindheitswut, Themen oder so, oder Angst- und Ohnmachtsthemen, wo du merkst, so krass, wie das noch in mir wirkt. Und die in so eine Reifung zu führen, darum geht's auch. Und da haben auch die Theorien von Lisa Feldman-Barrett uns sehr angeregt, wo wir ja heute wissen, Gefühle sind ja kein Wetter. Im Sinne, das passiert dir. Ach, heute bin ich gut drauf, sondern du machst das durch dein Zutun. Ja, und Fühlen ist eben auch, wie Jung sagen würde, ein rationaler Akt im Sinne, dass du sprachliches Bewusstsein dazu bringst und damit auch einen anderen Zugriff hast. Und das ist eben dieses zweite Intelligenzsystem, das Fühlen, also bewusster mit dieser Energie umgehen, was wir noch nicht gelernt haben, was aber unglaublich viel Energie freisetzt. Das ist ja so ein Dilemma. Auf der einen Seite sagen wir, die Gefühle sollen draußen bleiben und dann merken wir so, jetzt haben wir emotionslose Menschen. Ja, ist auch nicht gut, weil wir brauchen die Gefühle als Kraft, wir brauchen die emotionale Kraft für Begeisterung, für Lust, für Sinnempfinden, für Werte empfinden. Also müssen wir diese Tür aufmachen, das bewusster zu haben, und das geht eben auch über die Erweiterung der Haltung. Und was auch noch spannend ist in dem Buch, und das war so ein Kniff, den auch der Mitautor Christoph Jan Kramer dann, auf den so in der Co-Kreation gekommen ist, wie ist es denn für das Gefühl, uns zu treffen? Sozusagen die Wut besucht Renata. Auf wen trifft sie denn da so? Ist das so eine, die sagt, ah, Wut, ah, voll hysterisch, oder mal so, mal so? Also zu sagen, dass eine Emotion, sei es Wut oder Angst, erstmal ein Beziehungsangebot ist oder ein Wahrgebungsangebot, wo du dir sagen kannst, welche Wahrheit gebe ich jetzt dieser Emotion? Und das ist auch eine andere Art der Selbstermächtigung, weil du dich nicht mehr als Opfer deiner Emotionen siehst, die jetzt irgendwer macht, die Welt macht, die Umstände macht, die Politiker machen, und wenn die da oben das machen, ja, da muss es einem ja so und so gehen, sondern eher zu sagen, was ist mein Zutun, und eine Bewusstheit über die eigene Konstrukthaftigkeit, ja, wie gebe ich eigentlich meinen Emotionen Sinn und kann ich das nicht auch erweitern? Und das ist vielleicht was Neues, also den Konstruktivismus beim Fühlen mitzudenken, die Entwicklungspsychologie mitzudenken und eben vielleicht auch sich die eigene biografische Geschichte mit bestimmten Gefühlen anzuschauen.
Ja, ich freue mich, in das zweite Intelligenzsystem tiefer einzutauchen.
Jetzt muss ich dich aber natürlich auch was fragen. Ja, wenn du beschäftigst dich ja schon lange mit dem Modell der Haltung, in welchen Aspekten hilft es denn dir bei deiner Praxis? Weil mal nimmt man es wahrscheinlich explizit und mal benutzt man es vielleicht nur für die eigene Orientierung. Was sind so deine Erfahrungen?
Also für mich persönlich ist es immer wieder so ein Referenzsystem, wenn ich etwas nicht beschreiben kann. Mhm. Wenn ich merke, irgendetwas tut mit mir, und wenn ich dann so mich bewusst mit Haltung auseinandersetze, dann kann ich das irgendwie einordnen. Also ich habe so wie eine Referenz und darum fühle ich mich jetzt so, oder darum ärgert mich das jetzt, was das Gegenüber sagt, oder darum stockt jetzt irgendwas. Also für mich persönlich ist wirklich so ein guter Navigator. Und wenn ich das jetzt in Arbeit mit Kunden mache, glaube ich, ist so der große Mehrwert, dass man etwas, das so konfus war, plötzlich in eine Sprache kommt. Also es wird besprechbar. Das hast du jetzt vorher auch schon ein paar Mal gesagt. Und durch das Besprechbare geschehen plötzlich Dinge, die vorher gar nicht möglich waren. Also die Beziehung zum Beispiel in einer Geschäftsleitung wird ganz anders. Plötzlich wird die Führungskraft anders verstanden, oder die Führungskraft sieht plötzlich das Team wieder anders. Also es passieren plötzlich so Sachen, die vorher eigentlich da waren, aber man konnte sie in keine Sprache tun. Mhm. Und mit dem Modell der Haltung ist dies plötzlich möglich. Sich anders begegnen, tiefere Begegnungen haben und dadurch sehr vieles ermöglichen, ja.
Ich sage mal so, man muss auch immer ein bisschen warnen, ne? Es gibt den Erstverschlimmerungseffekt. Das erlebe ich ja manchmal, wenn so Leute sagen, ja, jetzt verstehe ich das, deswegen gab es die Spannung, deswegen ist es mit meinen Verwandten an der und der Stelle schwierig oder so, ne? Und jetzt verstehe ich, warum ich mit dem damaligen Chef nicht konnte und so weiter, ne? Also diese Begeisterung des Erkennens, und dann sage ich immer, ja, jetzt habt ihr nur ein Problem. Das Erkennen geht nicht weg. Jetzt siehst du mehr davon, ne? Und siehst, oh Gott, hier auch. Und dann braucht's auch dieses Versöhnliche, zu sagen, ja, manchmal sind wir so und auch ich so. Und gleichzeitig dann aber eine Richtung zu haben, okay, wohin wollen wir uns denn entwickeln? Nur nicht da zu verharren. Und das sehe ich auch so wie du, dass viele Teams mir erzählen, gerade wenn ein ganzes Team davon weiß, dass die sich anders einregulieren. Also die sagen dann, wir lästern weniger, wir reden weniger schlecht über andere und kommen schneller in einen konstruktiven Sprachraum. Weil es einfach stärker auffällt, wenn du mal wieder die Welt beschuldigst.
Und die Rückmeldungen, die geben sich anders Rückmeldungen. Mhm. Und das finde ich sehr hilfreich.
Ja, wenn du sagst, so im systemtheoretischen Sinne nach Niklas Luhmann, ja, wenn eine Organisation die Summe ihrer Kommunikationen ist und der Entscheidungsprogramme, dann hat er ja immer gesagt, ja, den Menschen lasse ich da raus, die Kommunikation und so weiter. Aber wenn du jetzt andere Gehirne hast, die anders miteinander reden können und andere Dinge in Sprache bringen können, verändert sich der Raum des Besprechbaren, dann auch das, was als sinnvoll empfunden wird. Und vieles, was emotional in Spannung war, kommt in Ausgleich. Und das ist wahrscheinlich auch so dieses Befreiungsgefühl, was entstehen kann, dass, wie du sagst, plötzlich Dinge möglich sind, die vorher noch nicht so vorstellbar waren.
Es gibt auch Mut, plötzlich vielleicht Mut zu entscheiden, weil es eben besprechbar wurde oder gewisse Sachen eben nicht besprochen werden müssen, weil man schon anders Rückmeldung gegeben hat.
Ja.
Ja, vielen Dank.
Ja, wunderbar, Renata, ja, für den Rollentausch. Und
war
ich freue mich.
Ja.
Ja. Und aber ich freue mich auf die gemeinsamen Projekte in der Schweiz. Da sind wir ja regelmäßig. Und auch schön, dass viele von denen sich dann in unserer Community-Haltung erweitern wiederfinden. Weil ich glaube, es ist ja so ein Langzeitprojekt. Ja, wo ich so das Gefühl habe, mein Gott, ja, wir sind ja als Menschheit in ganz schönen Prozessen gerade, die sich ja auch damit gut erklären lassen und auch zeigen, es ist kein linearer Prozess, wo alles einfach so fortschrittsglaubemäßig immer besser wird, sondern wo wir auch mit Regression zu tun haben, die wieder abgeholt werden müssen. Ja, wie fangen wir das wieder ein? Wie fangen wir diese Bedürfnisse ein und können die inkludieren? Gerade jetzt, wo wir ja in so einer Art Gegenreformationsbewegung sind, so nach dem Motto, mach's wie früher. Und man sagt so, ja, früher kennen wir, ne? Und bleibt aber auch da eine positive Herausforderung, da neue Antworten zu finden.
Ja, wir haben ja in Luzern jetzt eine wirklich aktive Haltungs-Community und es ist immer wieder spannend. Ich staune jedes Mal, welche Gespräche wir da führen, was da passiert.
Ja, das ist ja unsere Gruppen von Wachstumsgefährtinnen.
Genau.
Und ich glaube ja, wenn jeder sowas hätte, Menschen, wo du mal außerhalb deines Kontextes mal einfach sagen kann, wie geht's mir, womit habe ich Spannung, was sind eure Perspektiven da drauf? Ich glaube, das sind total gute Wachstumsräume, wenn man sowas in Selbstorganisation machen kann, und das ist ja so ein bisschen Ziel dabei, dann hast du genau diese Safe Spaces, diese Wachstumsräume mit Gefährten, ja, um dich selber auch stabilisieren zu können, weil man denkt ja manchmal so in dieser Welt, sind wir eigentlich die isolierten Träumer, ne? Und die anderen wollen alle was anderes. Und dann merkst du, nee, das macht schon Sinn.
Ja, genau, die Spürenden, das sagt man immer mit Augenzwinkern in der Schweiz. Ja.
Ja, danke, meine Liebe.
Ja, danke dir, Martin.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.